Herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Wer glaubt das? Okay, dann starten wir in diese Predigt hinein. Es ist ja Erntedank und das Thema ist Saat und Ernte. Und ich möchte euch bitten, dass ihr drei Begriffe während der Predigt einfach mal so in euren Gedanken behaltet und bewahrt. Und zwar einmal danken, sehen und ernten. Weil ich werde in verschiedenen Bildern sprechen und das ist nicht immer gleich eindeutig Erntedank. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Begriffe in unserem Herzen haben. Wir möchten dankbar sein, wie wir es gerade eben gehört haben. Wir möchten aber auch ernten und damit wir ernten können in unserem Leben, müssen wir sehen. Das ist die ganz logische Folge. Also, Erntedank, Saat und Ernte. Wir feiern heute das Erntedankfest. Beginnen wir mit dem Wichtigsten beim Erntedankfest. Und das ist der Dank für das tägliche Brot. Wer dankt noch für Brot? Oder dankt ihr lieber für die Bäckerei Geri und für die Bäckerei Pfeiffer und so weiter? Man kann man auch, soll man auch, aber dieses Brot, das wir jeden Tag essen, es ist sowas von selbstverständlich in unserem Leben, stimmt's? Wir denken kaum drüber nach, wir essen es, wir mögen es und manche mögen es nicht und manche schreiben sogar ein Buch. Ich habe einen Titel gelesen, der ist gigantisch, dumm wie Brot. Aber das wollen wir nicht vertiefen, sondern es geht einfach um dieses tägliche Brot. Bist du noch echt wirklich dankbar? Ist es dir noch echt wirklich bewusst, dass du tägliches Brot hast und satt werden kannst? Und wenn ich an dieses tägliche Brot denke, dann denke ich gleichzeitig in einer geistlichen Komponente. Denn die Bibel sagt, Jesus ist das Brot des Lebens. Wer ist dankbar für dieses Brot des Lebens? Einmal ist Jesus mit Galiläern im Gespräch. Das kannst du im Neuen Testament nachlesen in den Evangelien. Es geht ums Sattwerden. Also die haben sich unterhalten ums Sattwerden. Bei uns geht es höchstens in den Gesprächen ums Abnehmen, wie man weniger isst. Aber bei ihnen ging es noch um Sattwerden. Die Galiläer wissen genau, dass man Brot immer wieder braucht. Jeden Tag. Deshalb bitten sie Jesus, Herr, gib uns dieses Brot jeden Tag unseres Lebens. Das war ihre Bitte. Die Antwort von Jesus ist im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Weißt du, was Jesus antwortet? Wir können das lesen in Johannes 6, Vers 35. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Ich meine, das ist eine steile Aussage, oder? Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und ich habe sofort gestutzt, was jetzt? Ein Brot, das man einfach isst und für immer satt macht? Nie mehr hungrig sein? Und da stelle ich mir die Frage, wie soll das gehen? Das hat so eigentlich noch nie funktioniert. Weder für die Israeliten, die jeden Tag in der Wüste Manna brauchten, jeden Tag. Genauso für diese Galiläer, die diese Frage stellten. Auch sie brauchten täglich für ihr Leben Brot. Jesus bietet sich hier ganz demütig an, als Erfüllung und Sättigung unendlich vieler Wünsche. Einmal und für immer. Das kann er sagen, weil er kein vergängliches Nahrungsmittel anbietet, sondern er bietet sich selbst an. Seine einmalige, ewige Person. Wer von euch hat schon mal Lebenshunger gehabt? Wer kennt das? Also ich kenne Lebenshunger sehr gut. Und dieser Lebenshunger möchte befriedigt werden. Diesen Hunger haben wir. In ehrlichen Momenten bin ich bereit, ganz viele Sehnsüchte zu benennen, die ich habe an das Leben. Ja, ich habe Hunger. Ich möchte ein richtig gutes Leben haben. Du auch? Hallo? Ein richtig gutes Leben. Möchte satt sein oder satt werden an Glück, an Erfüllung, an Frieden und an tausend anderen Dingen. Wir alle haben Wünsche und man könnte es überschreiben mit dieser kleinen Überschrift: Hunger nach Leben. Und in diesem Hunger nach Leben kommt Jesus und sagt: Hallo, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wer mich isst, wird nie wieder Hunger haben. Wow, was für eine Herausforderung. Auch an vielen Erfahrungen mit Jesus habe ich Hunger, ich möchte ihn erfahren. Du auch? Möchte am Ende einer Woche und eines Tages sagen, es war gut mit diesem Jesus. Und das möchte ich natürlich erst recht am Ende meines Lebens sagen können. Es war gut. Das Leben war erfüllt. Es war sinnvoll. Ich bin lebenssatt. Ich kann gehen. Und wird Jesus etwas damit zu tun haben? Die fromme Antwort lautet ja. Aber kann ich das in der Tiefe glauben? Vertrauen, dass Jesus mich auf einzigartige und einmalige Weise satt macht? Kann ich das glauben? Kann ich das erleben, dass er mir mehr bietet als ein bisschen Spiritualität, christliches Wohlgefühl im Magen, sondern echte Transparenz, echte Umwandlung in meinem Leben? Kann ich das erleben? Wenn er Jesus von Leben spricht, dann ist damit Beziehung gemeint. Gemeinschaft mit ihm schon jetzt und später auch, eine Ewigkeit lang. Wenn du diese Sättigung erfahren willst, brauchst du Beziehung mit ihm und zwar täglich. Amen. Das ist die Begründung vom Sattwerden. Da taucht dieser Predigttitel auf heute Morgen. Saat und Ernte. Wenn du Sattwerden von Jesus ernten möchtest, musst du Zeit sehen in Beziehung mit ihm. Können wir dazu Ja und Amen sagen? Das ist der Schlüssel, damit ich das erleben kann, was Jesus hier sagt. Das, was du investierst, wirst du ernten. Zurück zum natürlichen Brot. Viele Menschen in unserer Gesellschaft haben keinen Kontakt mehr zur Landwirtschaft. Die allermeisten kaufen ihre Lebensmittel im Supermarkt, ohne noch darüber nachzudenken, wie aus den Früchten der Erde Lebensmittel werden. Ganz lapidar sagt man ja bezüglich der Stromerzeugung: Mein Strom kommt nicht vom Atomkraftwerk, mein Strom kommt von der Steckdose. Man weiß gar nicht mehr, das ist nachvollziehen, wo kommt das eigentlich her? Obwohl viele das Werden und Entstehen und Vergehen der Natur, das Reifen und Wachsen kaum mehr wahrnehmen, es bleibt wahr. Was wir täglich an Lebensmittel brauchen, das verdanken wir sicher aus auch menschlichem Tun. Stimmt das? Das verdanken wir menschlichem Tun, aber letztlich auch der Tatsache, dass die Erde Frucht trägt, aus denen Menschen dann Lebensmittel herstellen, hervorgebracht von einem lebendigen Gott, der Wunder tut, jeden Tag neu auch in der Natur. Stimmt das? Für mich ist das ein Wunder, wenn ich sehe, dass aus dieser braunen, dreckigen Erde wunderbare, fantastische Blumen wachsen. Ist das für dich noch gigantisch? Oder wenn ich an einen schönen Apfelbaum denke, wo ich dann im Herbst Äpfel ernten darf. Oder wenn ich an einen Weinberg denke und die Trauben hängen dort. Es ist gewaltig, ein Naturschauspiel der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes, wo du gehst und stehst. Halleluja, können wir noch dankbar sein? wirklich dankbar? Sehen wir die Nuancen noch von Leben? Mich begeistert das. Was einst Matthias Claudius in seinem Lied »Wir pflügen und wir streuen« über das Brot dichtete, bringt es auf den Punkt. Er dichtete, es geht durch unsere Hände, kommt aber von Gott. Was für ein schönes Bild. Es geht durch unsere Hände, kommt aber von Gott. Darum gehört in einen Erntedankgottesdienst der Dank an Gott für die Früchte der Natur, ebenso der Hinweis und der Dank an Menschen, die es produziert haben und zu kaufbaren Lebensmitteln gemacht haben, die Sorge getragen haben, dass du und ich satt werden. Nichts wäre unser menschliches Tun ohne das, was die Erde dank Gottes schöpferischem Tun hervorbringt. Schau, zum Beispiel, ich betrachtete einmal so ganz still und vergnügt die Vögel in meinem Garten. Ich habe einen Garten mit viel Bäumen und Büschen und da nisten die Vögel und die Amseln, die dann am Abend für mich ein Lied singen. Es ist einfach fantastisch, diese Natur. Aber ich beobachtete so die Vögel und ich dachte an das Wort, was Jesus gesagt hat. Jesus sagte, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und dann dachte ich so darüber nach und dachte, Gott, stimmt nicht ganz, im Winter fütter ich sie. Und dann kam Gott und sagt, stimmt nicht ganz, den Samen, den du fütterst, der kommt von mir. Haben wir es verstanden? Wir sind heute Morgen dankbar für das, was der Mensch schaffen kann. Und wir sind dankbar für das, was Gott uns bereitstellt, damit der Mensch es schaffen kann. Aber noch weiter reicht unser Dank am Erntedankfest. Danken können wir für alles, was die Schöpfung bereitstellt, damit Menschen in Industrie und Handwerk, im Handel und gewerblichen Mittel zum Leben herstellt. Wer freut sich über seinen Fiat? Ich wollte eigentlich Ferrari sagen. Aber weißt du, das haben Menschen hergestellt. Mit Materialien, die aus der Erde kommen. Gewaltig, selbst dein Auto, stell dir das mal vor. Oder deine Möbel. Danken können wir für alle Ernten des Lebens. Für alles, was gelungen ist im Beruf. Bist du dankbar? Für alle Bewahrung in Gefahren. Für alle Heilung, aber auch für alles Getragensein in Krankheit und Trauer. Danken können wir für alles, was in unserer Gemeinde gelingt. Für allen Aufbruch, den wir an vielen Orten sehen, auch in dem Dienst, den wir hier in Bad Säckingen tun. Jeder von uns wird viel Ernten des Lebens benennen können, für die er dankbar ist. Amen. Okay, wir haben zwei Bilder gesehen. Jesus, dieses Brot des Lebens. Wenn wir von ihm haben, werden wir nicht mehr hungrig. Wir werden satt, lebenssatt. Wir haben gesehen im natürlichen Bereich dieses Brot, das Handwerk, all das, wofür wir dankbar sein können. An dieser Stelle fallen uns vielleicht Menschen ein, die vieles von dem nicht haben, wofür wir von Herzen danken. Und hier möchte ich ein drittes Bild öffnen. Wir sind dankbar, weil wir haben. Aber was ist mit den Menschen, die das, was wir haben, nicht haben? Sollten wir heute auch über sie nachdenken? Ich glaube schon. Uns fallen Menschen ein, die täglich schlimmen Hunger erleiden, wie die Millionen Gepeinigten in Afrika, in Indien, in Nordkorea und in anderen Ländern. Uns fallen Menschen in unserem Leben ein, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind. Der Zustrom, den wir in Tafelläden in Deutschland erleben, signalisiert, dass es auch bei uns immer mehr Menschen gibt, die nicht genügend tägliches Brot haben. Ich weiß nicht, ob wir das noch wahrnehmen können. Und wenn im Zeichen der Energiewende vermehrt Naturmittel erzeugt werden sollen, um den Energiebedarf zu decken, dann führt diese bedrohliche Entwicklung zu deutlichen Preissteigerungen der Grundnahrungsmittel und es kann sie eben sich nicht mehr jeder einfach so leisten. Darf man wirklich im großen Stil Nahrungsmittel zur Energieerzeugung produzieren? Das ist eine Frage, die ich einmal so hineinwerfe. Wenn dadurch der Zugang preiswerter Lebensmittel für immer mehr Menschen erschwert wird, auch in unserem Land gibt es Armut. Auch wenn man sagt, ja, nur am Rande. Aber jeder Einzelne, und wenn es ein Einzelner ist, der am Rande steht, dann ist das eine einzelne brutale Not, auch in unserem Land. Und ich war in unseren Großstädten unterwegs, wie Berlin, Hamburg und viele andere Städte. Und ich sage dir, unter den Brücken und in den U-Bahnen, nach Mitternacht kannst du das Elend Deutschlands sehen. Du sagst, ja, der eine, der ist selber schuld, deswegen und deswegen und deswegen. Kann man alles erklären vielleicht, aber die Not ist da. Denken wir auch an sie. Saat und Ernte. Es gehört zum Erntedankfest auch die Nachdenklichkeit. Und deswegen zitiere ich heute Morgen einmal Jesaja 58. Bevor ich es lese und zitiere, eine Frage an dich. Magst du Saat und Ernte? Magst du das? Und ich weiß, in deinem Hinterkopf ist, oh, ich werde guten Samen aussehen, dann werde ich gute, tolle Sachen ernten. Und jetzt zitiere ich. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe sie ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, dann wird dein Licht, dann wird dein Licht, dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit Gottes wird dir folgen. Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und Gott wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und sein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Was für starke Worte! Ist das nicht gewaltig? Sind das nicht herrliche Bilder von Segen, gesprochen in einer Zeit, die gar nicht herrlich waren? Das Volk Israel war aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Aber die große Hoffnung auf eine herrliche Wiederkehr in die Heimat hatte sich nicht erfüllt. Mühsam ging es voran beim Wiederaufbau des Landes. Und dann diese herrlichen Bilder des Segens. Licht in der Finsternis. Das wurde ihnen zugesprochen. Licht in der Finsternis. Dunkel, hell wie der Mittag. Führung und Sättigung. Herrlichkeit Gottes. Bewässerter Garten und nie versiegende Wasserquellen. Wir spüren förmlich, wie der Prophet mit diesen Worten sein Volk ermutigt. Halleluja! Mit diesen herrlichen Bildern des Segens. Aber diese herrlichen Bilder des Segens, die ich gerade aus Jesaja 58 vorgelesen habe, haben drei wichtige, entscheidende Punkte. Erstens, es ist eine gewaltige Verheißung. Halleluja! Zweitens, da gibt es Bedingungen. Jetzt ist es nicht mal so lustig, gell? Da gibt es Bedingungen. Und drittens, dann kommt Segen. Hier ist eine Verheißung, die der Prophet hinausspricht in diese Situation des Volkes Israel nach der babylonischen Gefangenschaft mit fantastischen Segnungsbildern. Und in diesen Segnungsbildern sind Bedingungen geknüpft. Und dann kommt dieser gewaltige Segen, der da drin verheißen ist und verborgen ist. Verheißung, Bedingung, Segen. Aber wir hören auch, dass der Prophet seine Verheißung des Segens an Bedingungen knüpft. Segensreicher Wiederaufbau wird nur gelingen, wenn, Doppelpunkt, wenn du Hungrigen dein Brot brichst. Wenn du Obdachlose in dein Haus führst, wenn du Nackte kleidest, Hungrige dein Herz finden lässt und Elende sättigst. So wird der verheißene Segen gebunden an Bedingungen eines gerechten Lebens. Schau, Segen ist nichts, was wir für uns gegen andere erhoffen dürfen. Segen ist nicht zu trennen von einer Lebenshaltung, die sich in Wort und Tat auf die anderen Menschen hin ausrichtet. Sind wir noch orientiert zu anderen Menschen hin oder sind wir nur orientiert auf mich, meiner, mir, Herr, segne uns vier? Früher in meiner Jugendzeit, wenn wir jugendliche Probleme hatten und mal Schwierigkeiten und wir sind zu unserem damaligen Pastor Bernd gegangen, dann hat er immer eine ganz gigantische Empfehlung gehabt. Wenn du Probleme hast, dann kümmere dich um andere. Ja, hey, ich will doch, dass du mich um mich kümmerst. Ja, wenn du Probleme hast, kümmere dich um andere, dann lösen sich deine. Da ist eine Weisheit drin. Auch unter Maske geht Amen. Amen. Da ist ein Geheimnis drin. Tun wir etwas gegen die Ungerechtigkeit? Tun wir etwas gegen die Ungerechtigkeit über unsere heimelige, gemütliche Gemeinde in Bad Säckingen am Südschwarzwaldende? Wir sind ja nicht in Großstädten, aber tun wir trotzdem etwas? Sehen wir vielleicht auch unser Land als Missionsland? Es ist doch ein Skandal, wenn jedes fünfte Kind in unserem reichen Deutschland von Armut bedroht wird. Das sind Statistiken, die sind nüchtern, die sind hart, die sind brutal. Und da sprechen wir nicht von irgendwas, da sprechen wir von unserem Land. Ich denke da an Berlin. Ich war vor 3 Jahren dort und habe Aaron Zeyer besucht in der Wanted Church dort. Ich sag dir, wo ich seine Gemeinde mit diesen jungen Leuten von der Straße gesucht habe. Ich habe mich wiedergefunden in meinen Gedanken in Brooklyn, New York. Irgendwo zwischen bemalten Wänden und Unrat und Dreck und ich sag dir, im Dunkeln dort sich zu bewegen, es ist schon, ja, bisschen schwierig, bisschen angstmachend und so weiter. Und ich habe ihn gesucht und ich dachte, der muss doch hier irgendwo sein. Und da habe ich so eine alte Fabrikhalle gesehen und da hat Licht geleuchtet und hat auch mal Licht geblitzt und so. Dann dachte ich, das könnte es sein. Und dann kam ich dort rein, tatsächlich, da war dieser Aaron. Um sich rum 30, 40, 50 Leute von der Straße, junge Leute. Und ich sagte, er hat einen Gottesdienst gehalten, den würden wir wahrscheinlich kaum durchhalten, weil die haben gestört, die sind aufgestanden, die haben Stühle umgeschmissen. Da war richtig Action in der Hütte. Und er hat einfach Evangelium weitergegeben, auf ihre Art, in ihrer Sprache, wie sie es verstehen. Und ich dachte, du meine Güte, so viel Not. Und diese Kids und diese Jugendlichen, vielleicht haben sie keine Eltern mehr. Vielleicht haben sie Papa nicht mehr oder Mama nicht mehr oder kein Zuhause oder sie wollen nicht zu Hause sein, weil die Not und der Missbrauch zu groß ist. Ich sage dir, all das gibt es in unserem Land und wir müssen ein Auge öffnen dafür. Wir wissen, Licht geht hervor in der Finsternis, wenn Menschen frei werden für die Hinwendung zu anderen Menschen. Halleluja! Schau, dunkel wird hell wie der Mittag, wenn Menschen ihr Leben wirklich mit anderen teilen. Solche Menschen besitzen eine Ausstrahlung. Ihr Gemüt hält sich auf. Innere Zufriedenheit strahlen sie aus. Irgendwie spüren wir Geborgensein in Gott. Menschen, die um andere willen verzichten können, sind für andere Licht. wie die Morgenröte. Die in solcher Hinwendung leben, werden frei von quälender Selbstbezogenheit. Auf ihr Leben fällt ein Glanz, denn an ihnen wird etwas sichtbar von der Gerechtigkeit und Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, sie erfahren an sich selbst neues Leben. Ich sag dir eins, wenn du anderen hilfst, wenn du andere segnest, wirst du dabei selbst gesegnet. Amen. Wirst du dabei selbst gesegnet. Probier es mal aus. Probier es aus. Saat und Ernte. Der, der sich um andere kümmert, wird erleben, wie die Wüste seiner Seele zu einem blühenden Garten wird. Ich sage den Satz noch einmal. Der ist so gut. Der, der sich um andere kümmert, wird erleben, wie die Wüste seines Lebens zu einem blühenden Garten wird. Halleluja. Saat und Ernte. Und da stelle ich die Frage, was willst du ernten? Was willst du ernten? Ich komme zu einem letzten Bild heute Morgen und ich lese mal Markus Kapitel 3. Was willst du ernten? Saat und Ernte. Markus Kapitel 3, Vers 1 bis Vers 6. Als Jesus wieder einmal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Gegner von Jesus beachteten aufmerksam, wie er sich verhalten würde. Sollte Jesus es nämlich wagen, den Kranken am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus rief dem Mann mit verkrüppelten Hand zu: Steh auf und stell dich in die Mitte, damit alle dich sehen können. Dann fragte er seine Gegner: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig und zugleich traurig über ihre Hartherzigkeit sah Jesus einen nach dem anderen an. Zu dem Mann sagte er aber: Strecke deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Was für eine Geschichte. Jesus war immer bei den Schwachen und bei den Kranken. Hast du das gewusst? Er sagte: Ich bin nicht für die Gesunden gekommen. Ich bin gekommen für die Kranken. Wenn du Jesus finden willst, du findest ihn bei den Schwachen und bei den Kranken. Dort findest du ihn. Und ich sage dir eins, auch heute Morgen, Jesus heilt heute noch. Amen. Er heilt heute noch. Und da möchte ich in diesem Zusammenhang, zu diesem kleinen Satz, Jesus heilt heute noch, zwei falsche Lehren anprangern. Erstens, du bist immer noch krank, weil du eine versteckte Sünde hast und deswegen hat Gott dich bestraft. Das stimmt nicht. Denn 1. Petrus 2,24 sagt, er hat alle unsere Schuld auf das Kreuz getragen und durch seine Striemen sind wir geheilt. Amen. Ja, Halleluja. Zweitens, du bist immer noch krank, weil du nicht genug geglaubt hast. Auch das ist falsch. Hebräer 12, Vers 2 sagt, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er schenkt uns nicht nur Heilung, sondern auch den Glauben dazu. Ein Behinderter im Haus Gottes, an einem heiligen Ort. Und jetzt mal eine ganz persönliche Frage an dich. Bist du auch manchmal peinlich berührt, wenn du Behinderten begegnest? Man möchte ihnen nicht in die Augen schauen. Man schaut eher auf die Erde und geht vorbei. Man schaut woanders hin. Man macht einen Bogen. Ich weiß ein wenig, wie sich das anfühlt. Als ich vor 10 Jahren zusammenbrach und die Menschen mir begegneten, die ich kannte, mit denen ich unterwegs war, wie sie peinlich berührt waren, nicht wussten, was sie sagen sollten, mich anfingen zu meiden und ich spürte, wie sie sich für mich schämten, weil ein Mann Gottes bekommt keinen Burnout. Wenn ich die Geschichte hier aus Markus, die ich gelesen habe, sehe, dann entdecke ich als erstes, Jesus sah den Kranken. Und ich rufe dir zu, wenn du eine Not in deinem Leben hast, Jesus sieht dich. Amen. Er sieht dich. Der Mann kam wahrscheinlich rein und hatte seine verkrüppelte Hand versteckt, weil er sich schämte. Wäre das nicht großartig, wenn wir eine Gemeinde wären mit den Augen von Jesus? Er sah die Kranken. Wäre das nicht großartig, wenn wir die Kranken sehen, wenn wir die Schwachen sehen? Eine Gemeinde, die sich nicht um sich selbst kreist, sondern eine Gemeinde für andere. Das wünsche ich mir. Zweitens, Jesus stellte den Kranken, nicht den Gesunden, er stellte den Kranken in die Mitte. Was für eine Botschaft. Er stellte den Kranken, den Notleidenden in die Mitte. Religion hat nur eine Antwort für Kranke und Behinderte. Gott hat dich bestraft aufgrund deiner Sünde. Religion hat nur eine Antwort für Kranke und Behinderte und das ist Scham. Zur Zeit des Alten Testamentes durftest du als Kranker und Behinderte nicht im Haus Gottes dienen. Das ist Religion. Jesus ist ganz anders. Er stellt den Kranken in die Mitte und zu seiner Zeit war das ein Skandal. Ich wünsche mir, dass die Gemeinde ein Ort ist ohne Scham. Jesus stellt den Kranken in die Mitte. Das Dritte, das ich entdecke, weil es heißt, seine rechte Hand war verkrüppelt. Er streckte seine rechte Hand aus. Jesus sagte, streck deine Hand aus. Eigentlich sagte er, so zwischen den Zeilen, streck deine rechte Hand aus. Die rechte Hand steht für Autorität, für Vollmacht, für Kreativität. Die rechte Hand ist ein Bild für die Autorität, die Gott dir gegeben hat. Diese Hand, diese Autorität war verkrüppelt. Und Jesus ruft, streck deine Hand aus. Deine Autorität, deine Berufung, dein Leben aus Gott soll zurückkommen. Ist das eine gute Botschaft? Ich wünsche mir eine Kirche ohne Scham. Eine Kirche ohne Scham, wo Menschen kommen können und sagen können, meine Familienangehöriger hat sich das Leben genommen. Und wir sind dann nicht mit Belehrungen da und tun ihn zutexten, sondern wir trösten und wir schämen uns nicht. Eine Kirche ohne Scham, wo Menschen sagen können, ich habe Essstörungen. Eine Kirche ohne Scham, wo Menschen sagen können, ich habe psychische Probleme. Eine Kirche ohne Scham, wo Menschen sagen können, ich sündige immer noch oder ich bin drogensüchtig. Ich wünsche mir eine Kirche, wo man nichts verschweigen muss. Dort, wo man seine wahre Situation verschweigen muss. Dort, wo das der Fall ist, bekommt man immer ganz schlaue Antworten. Und weißt du, wie die klingen? Ein Halleluja und es geht. Nein, das ist nicht so. Wir müssen erst einmal zulassen, dass jeder im Haus Gottes sagen kann, wo ihm der Schuh drückt, ohne sich zu schämen. Amen. Verrückter Erntedank heute, gell? Aber ich sag dir eins, Saat und Ernte, auch bei diesem Thema ist so gewaltig. Er stellte den Kranken in die Mitte und er heilte ihn. Ist das nicht gewaltig? Was für eine Botschaft heute Morgen. Jesus stellt den Kranken in die Mitte. Er schämt sich nicht für ihn. Er sagte eigentlich, ich werde mit dir gehen. Ich bin bei dir. Hab keine Angst. Und so schließe ich ab. Saat und Ernte. Was wollen wir ernten als Gemeinde? Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet.